Im Stripclub Indra auf der Hamburger Reeperbahn beginnt 1960 eine Weltkarriere. Am 17. August hat da nämlich eine Band ihren ersten offiziellen Auftritt unter dem Bandnamen The Beatles. 1966 ist auch München im Beatles-Fieber und das hat mit einer besonderen Tournee zu tun. Willkommen im Bavaricon-Podcast, ich bin Lisa Buschmann. Warum ausgerechnet München eine wichtige Station für deutsche Beatles-Fans war und warum ohne den Einfluss aus Deutschland die Pilzköpfe keine geworden wären, das erfahrt ihr jetzt.
Bavaricon History.
Im Juni 1966 herrscht Ausnahmezustand in München. Die Beatles werden in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. Die Pilzköpfe aus Liverpool werden 2 Konzerte im Zirkus Krone spielen. Zu verdanken haben die Beatles-Fans das der Jugendzeitschrift Bravo. Die ist zu der Zeit ganz nah dran an den Musikgrößen der Zeit und schafft es, die Beatles für eine Deutschlandtournee zu bekommen. Die beiden Konzerte sollen je 30 Minuten dauern. Eine echte Blitztournee also. Das Kunststück, Superstars nach Deutschland zu holen, gelingt der Bravo nicht zum ersten Mal. Schon im Jahr davor holt die Zeitschrift die Rolling Stones nach Deutschland. Die Fans der Stones verwüsten in Berlin beim Konzert die Waldbühne so sehr, dass die Polizei in München gewarnt ist. Sie will auf mögliche Krawalle vorbereitet sein. Schon Monate vor dem Konzert werden 500 Polizisten, berittene Polizei und Hundestaffeln aktiviert. Sie sollen die Fans im Notfall bändigen. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, dass 25 Ringer die Polizei im Ernstfall unterstützen sollen. Der Legende nach holt sich die Polizei im Vorfeld Unterstützung bei richtig starken Jungs. Und die vermutet man im Ringerteam des ESV Neuaubing. Als die Beatles am 24. Juni 1966 ihre 2 Konzerte im Zirkus Krone spielen, kommen aber weder Hunde noch Pferde noch Ringer zum Einsatz. Die insgesamt 6000 Konzertbesucher sind nicht auf Krawall gebürstet. Warum auch, wenn man das Glück hat, Musikgeschichte mitzuerleben? Es wird nämlich das einzige Beatles-Konzert in München bleiben. Ihre Geschichte beginnt im englischen Liverpool. John Lennon, zu dem Zeitpunkt noch Schüler und 16 Jahre alt, gründet 1956 eine Schülerband mit ständig wechselnden Mitgliedern. Die Band namens The Quarrymen tritt nicht nur auf Schulfesten, sondern auch bei anderen Anlässen auf. Bei einem dieser Auftritte lernt John Lennon 1957 Paul McCartney kennen. Der ist im Gegensatz zu Lennon absolut textsicher und schafft es so in die Band. John Lennon weiß, dass er jetzt einen Musiker auf Augenhöhe in der Band hat. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Oder mit John Lennons Worten: Mir schoss es durch den Kopf, dass ich ihn, also Paul, nicht aus der Reihe tanzen lassen durfte, wenn ich ihn aufnahm. Aber er war gut, daher war er es wert. Außerdem sah er aus wie Elvis. Er gefiel mir. Wäre es gut, ein Mitglied zu haben, das besser war als die anderen? Anstatt für mich als Einzelnen entschieden wir uns für die stärkere Formation. Gleichberechtigung. Es beginnt eine der produktivsten Verbindungen der Musikszene der damaligen Zeit. Die meisten Songs der Beatles sind von John Lennon und Paul McCartney. Leadgitarrist George Harrison dagegen steuert 22 Songs bei. Schlagzeuger Ringo Starr bringt es nur auf 2 Credits als Songwriter. George Harrison lernen John und Paul 1958 kennen. Ringo Starr stößt erst 1962 dazu. Ihn lernen John, Paul und George in ihrer Zeit in Hamburg kennen, die für sie prägend wird. Bevor sie im Sommer 1960 in die deutsche Hafenstadt gehen, versuchen sie schon in England musikalisch durchzustarten. Wettbewerbe, Schallplattenaufnahmen, Auftritte als Vorband. Die Band lässt nichts unversucht und wechselt in der Zeit mehrfach ihren Namen, bevor im Juli 1960 mit The Beatles der passende Name gefunden ist. Jetzt kommt der erste Deutsche ins Spiel, der auf dem Weg zur Weltkarriere der Beatles eine wichtige Rolle gespielt hat. Der Veranstalter Bruno Koschmider. Hamburger Nachtlokale sind auf der Suche nach englischen Bands und Koschmider fragt deshalb seinen schottischen Geschäftspartner Alan Williams, ob der ihm eine Band organisieren kann. Da Williams die Beatles kennt und auch zeitweise ihr Manager ist, vermittelt er die Band nach Hamburg. Damals noch mit Pete Best am Schlagzeug und Stuart Sutcliffe am Bass. Es gab also in der Anfangszeit 5 Beatles. Ab dem 17. August 1960 spielen die täglich Konzerte im Stripclub Indra auf der Reeperbahn. Sie sammeln in dieser Phase nicht nur Erfahrungen in Sachen Rock'n'Roll, sondern auch in Sachen Sex and Drugs. In der Zeit lernen sie die Fotografin Astrid Kircher kennen. Sie macht später die ersten offiziellen Bandfotos und verliebt sich in Stuart Sutcliffe. Astrid lernt die Beatles damals über Freunde kennen. Einer von ihnen ist Jürgen Vollmer, Fotograf wie Astrid Kircher und Träger einer sehr außergewöhnlichen Frisur. Die wird zur absoluten Inspiration für die Beatles, wie es John Lennon 1967 in einem Interview beschreibt. Jürgen hatte nach unten gekämmte Haare mit Pony, was uns ziemlich gut gefiel. Der erste Beatle, der sich die Haare wie Jürgen Vollmer schneiden lässt, ist Stuart Sutcliffe. Ihren Look haben die Beatles, zumindest in Sachen Frisur, gefunden. Musikalisch brauchen sie aber eine neue Heimat. Der Indra-Club muss wegen Ruhestörung schließen. Die Beatles ziehen im Oktober 1960 in den Kaiserkeller um. Auch der ist bei der Reeperbahn. Zu der Zeit tritt dort die Band Rory Storm and the Hurricanes auf. Und ihr Schlagzeuger heißt, Trommelwirbel, Ringo Starr. Der wird ab und an Schlagzeuger Pete Best vertreten, bis er im August 1962 schließlich endgültig der Drummer der Beatles wird. Im November 1960 sind die Beatles aber noch zu fünft und mit Pete Best in Deutschland, als sie den Bescheid bekommen, dass sie ausreisen müssen. George Harrison ist erst 17 Jahre alt und muss Deutschland deshalb verlassen. Pete Best und Paul McCartney wird Brandstiftung vorgeworfen. Der Vorwurf trifft auch Stuart Sutcliffe. Doch der will bei seiner inzwischen Verlobten Astrid bleiben und stellt sich der Polizei. Die Vorwürfe bestätigen sich nicht und Sutcliffe kommt frei. Während die anderen Beatles alle wieder in England sind, bleibt er in Hamburg und entdeckt sein Talent für die Malerei. Viel Zeit für seine neue Passion bleibt ihm leider nicht. Er stirbt tragischerweise 1962 an einer Hirnblutung. Seine ehemaligen Bandmitglieder sind fassungslos, wie McCartney später beschreibt. Stuarts Tod war ein richtiger Schock für uns und ich fühlte mich ein wenig schuldig, weil ich früher nicht gerade sehr freundschaftlich mit ihm umgegangen war. Am Schluss waren wir ganz gute Freunde, aber es gab schon ein paar Rangeleien, teilweise aus Eifersucht, weil wir beide um Johns Freundschaft buhlten. Alle buhlten um Johns Freundschaft. Kein Wunder, dass alle die Aufmerksamkeit von John Lennon wollen. Er ist essentiell für den Erfolg der Beatles und seine charismatische Ausstrahlung lässt sich nicht bestreiten. Der musikalische Durchbruch kommt für die Fab Four mit der Single »Love Me Do«, die am 5. Oktober 1962 erscheint. Ab da geht es steil bergauf. Mit neuem Management, das den Beatles auch ein neues Bühnenoutfit in Form von Anzügen verpasst, stürmen die Beatles die Charts und bringen vor allem ihre weiblichen Fans regelmäßig zum Ausrasten. Kein Wunder also, dass Polizeikräfte bei ihren Konzerten dabei sind. So wie eben auch bei dem Konzert 1966 in München. Die Bravo-Blitz-Tournee wird die einzige Deutschland-Tour der Beatles bleiben. Die Pilzköpfe erobern in ihrer Karriere die ganze Welt mit ihrer Musik. 1970 endet die Erfolgsstory der Beatles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr haben sich inzwischen verkracht. Trotzdem sagt John Lennon in einem Interview, mit den Beatles ist es aus, aber John, Paul, George und Ringo, Gott weiß, wie ihre Beziehung in Zukunft aussehen wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich liebe diese Burschen immer noch, weil sie immer die Menschen sein werden, die dieser Teil meines Lebens waren.
Auch für ihre Fans waren die Beatles natürlich ein wichtiger Teil ihres Lebens. Wer das Konzert in München 1966 erlebt hat, dem war damals vielleicht nicht klar, was für ein Riesenglück das war, dafür überhaupt Tickets zu bekommen. Richtig gut war das Konzert übrigens angeblich nicht. Die Beatles haben bei ihren zwei Auftritten jeweils nur 11 Songs gespielt und John Lennon hat, wie so oft, seinen Text vergessen. War danach aber total egal, weil jeder Fan ja gewusst hat, er hat die Beatles gesehen. Apropos sehen, wir haben in Bavaricon Fotos von diesem Beatles-Konzert und auch von der Pressekonferenz in München. Außerdem packe ich euch in die Shownotes noch einen weiteren Link, da findet ihr dann auch noch alte Fotos von anderen Musikstars bei uns in Bavaricon. Danke, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt.